Die Versicherungsindustrie ist ja nicht dafür bekannt, dass sie vor Innovation strotzt und sich ganz schnell nach vorne entwickelt. Und insofern, glaube ich, dauert auch alles gerne mal ein bisschen länger. Kann ich jetzt schon allen sagen, es macht Sinn, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen, weil so viel Markt kann der Einzelne dann gar nicht mehr beherrschen und betreuen, wenn er sich denn nicht den neuen Werkzeugen auch zuwendet. Die Plattform allein verkauft nicht. Und das ist ja genauso im Internet alleine, nur weil ich eine Online-Strecke anbiete, dann verkauft die noch nicht. Aus unserer Sicht sollte der Berater besser werden online und genauso gut aufgestellt sein wie Amazon oder Check24. Und der Versicherer dann reduziert ist auf seine Kerntätigkeit, nämlich die Risikotragung und die Regulatorik, und der Rest auch durch Drittstellen auch abgedeckt werden kann und ist besser und billiger und ist mehr online und mehr technisiert.
Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Diese Frage stellten wir 2022 der Branche und es erreichten eine Vielzahl an Antworten. Außerdem sprach ich darüber mit den Verantwortlichen bei Google, Meta oder IBM und dazu noch mit Zukunftsforschern, Professoren und verschiedensten Experten, woraus am Ende eine Podcast-Trilogie entstand, die Sie unter www.versicherungsbude.de/2030 finden. Mittlerweile spreche ich mit den Vorständen und Entscheidern der Branche ebenso über die Zukunft. Allerdings rückt 2030 immer näher und um Fairness bei den Prognosen zu erhalten, lautet die Frage nun, wie schaut die Versicherungsbranche in 2030 Tagen aus? Und darüber spreche ich heute mit Dr. Sebastian Grabmeier, CEO der JDC Group AG. Hallo Herr Grabmeier, schön, dass Sie Zeit für unser Gespräch genommen haben.
Ja, sehr gerne, Herr Petersen. Happy New Year nochmal.
Stimmt, das wünsche ich Ihnen auch. Wobei ich ja sagen muss, wir nehmen das Gespräch ja am 18. November auf, aber wir wissen, es wird im neuen Jahr veröffentlicht.
Ja, deswegen wir sind der Zeit voraus, so genau. Wie wir bei der JDC auch.
Sehr gut. Ganz kurz noch vorab, stellen Sie mal ganz kurz vor, damit auch die Zuhörer wissen, wer Sie sind, was Sie tun.
Genau, mein Name ist Sebastian Grabmeier, bin Mitgründer und CEO der JDC Group AG. Haben das Unternehmen vor 23 Jahren zusammen mit meinem Partner Ralf Konrad gegründet, sind groß geworden in der Fondsbranche, waren dann der führende Investmentpool. Das heißt, wir haben sehr viele Investmentvermittler, Finanzanlagenvermittler, wie sie heute heißen, gewonnen durch eine Innovation namens konsolidierter Kontoauszug. Also wir sind die Ersten, die Daten gesammelt haben für die Fondsgesellschaften und das auf eine Seite für den Kunden gebracht haben. Und waren dann 2008 der führende Fondspool und haben uns dann nach der Lehman-Krise ja der Versicherungswirtschaft gewidmet und sind eine der führenden Abwicklungsplattformen für die Versicherungswirtschaft. Ja, und dieses Unternehmen leite ich und als ist meine Passion Leidenschaft. Bin nebenbei privat Vater von 4 entzückenden Kindern und verheiratet mit der gleichen Frau, also sehr konstant seit 24 Jahren unterwegs.
Sehr gut. Mit 24 Jahren Erfahrung kann ich auch sehr gut auf die Zukunft blicken, weil da weiß man schon, wie es in der Vergangenheit sich verändert hat, wie es in Zukunft sein wird. Und meine erste Bitte ist immer relativ simpel an meine Gäste. Wir führen das Gespräch, wie gesagt, am 18. November 2025 noch. Und die erste Frage ist, wie sieht die Versicherungsbranche in 2030 Tagen? Und das heißt am Dienstag, den 10. Juni 2031 aus.
Ja, es ist ja für uns alle unglaublich, wie träge unsere Branche ist. Die Versicherungsindustrie ist ja nicht dafür bekannt, dass sie vor Innovation strotzt und sich ganz schnell nach vorne entwickelt. Und insofern, glaube ich, dauert auch alles gerne mal ein bisschen länger. Ne? Also wenn wir jetzt mal die ganze Startup-Welle sehen, die ja sehr schön viele Innovationen im Köcher hatten oder im Rucksack, dann sehen wir halt, dass die meisten nicht mehr da sind, weil sie einfach der Zeit zu früh war oder sich die Industrie halt viel langsamer gewandelt hat. Und dann war halt das Geld eher aus, als dass die Ideen im Markt waren. Und deswegen glaube ich interessanterweise, dass obwohl wir natürlich bekannt sind dafür, Innovationsträger zu sein und auch in Themen wie Digitalisierung und Einsatz von KI ganz vorne zu sein, dass man die Branche sehr wohl noch erkennen wird in 5, 6 Jahren und dass sich gar nicht so viel ändert, wie man jetzt vielleicht angesichts der vielen Ideen, die wieder im Markt sind, auch glaubt. Also was wird sich ändern? Wir werden sehen, dass immer mehr, und das ist ja der Trend, der schon seit Jahren da sind, immer mehr der Abwicklungstätigkeit wird sich auf Plattformen bewegen, so wie wir es sind. Aber gibt es ja noch 2, 3 andere, die im Markt sehr stark dafür stehen, eben Geschäft eben von den vielen, vielen Vertriebspartnern im Markt einzusammeln und das dann schrankfertig an die Produzenten zu liefern, beziehungsweise die Ideen der Produzenten dann schrankfertig und per Online-Strecke dann ausgestattet an den Point of Sale. Das heißt also, auf der Transaktionsseite werden wir eine starke Konsolidierung sehen, aber auf der Produzentenseite, wir haben ja über 500 Versicherungsgesellschaften noch im Markt, das wird langsam gehen, bis wir da sehen, dass das sich mal halbiert. Das werden wir in 2030, 2031 nicht erreicht haben, sondern da wird es auch noch über 400 Versicherungsgesellschaften im deutschen Markt geben. Das heißt also, es bleibt bei einer Vielzahl von Produktanbietern, es bleibt bei einer Vielzahl von Intermediären, die wird es auch parallel zu online geben. Und dann wird es aber wenige Spieler geben, die dann tatsächlich dazwischen stehen. Auf der Plattformseite wird es eine Konsolidierung geben. Da wird in 5, 6 Jahren werden da 3, 4 große Plattformen nur übrig bleiben.
Okay, da haben Sie jetzt gerade mir 3 Punkte gegeben, über die ich mit Ihnen sprechen möchte und bin gerade am Überlegen, was Sie am besten anfangen. Ich glaube, wir fangen am besten mit der Konsolidierung, weil das fand ich nämlich spannend. Sie sagen gerade, es gibt nur noch ein paar Plattformen. Also reden wir von Pools als Plattform oder meinen Sie Abwicklungsplattformen oder was für Plattformen?
Ja, das ist eine interessante Frage, Herr Petersen. Wir sagen ja, wir haben einen Pool, wir sind kein Pool mehr, sondern wir sind eigentlich eine Digitalplattform, die auch einen Maklerpool betreibt. Heißt also, egal welcher Vertriebsweg, also nicht nur Makler, sondern eben auch die Banken, die Tied Agents, also die Ausschließlichkeitsorganisationen der Versicherer, all die können ja Kunde sein in der Digitalplattform. Sodass natürlich dann auch primär sich das Dienstleistungsangebot an die vielen Makler im Markt richtet, aber eben auch an Banken und Versicherungen. Ja, und da ist es einfach so, es macht einfach keinen Sinn, Abwicklungsdienstleistungen im Markt 20, 30, 40 Mal vorzuhalten. Und das sehen wir ja im Wertpapierbereich oder im Fondsbereich, da gibt es eben nur noch 2, 3 marktführende Plattformen, die eben dann die Abwicklungsdienstleistung für alle erledigen. Ja, also es ist nicht weiter schlimm, aber Sie sehen ja, wenn man die Anforderungen an Regulierung und dann an die IT-Entwicklung auch sieht, wer sich das noch leisten kann, dann sehen Sie, dass 3 Plattformen im Markt oder 3 noch Maklerpools im Markt sehr stark wachsen, groß sind und profitabel sind. Und dann eben sehr viele Spieler, da gibt es ja noch 20, 25 auch in der Nische, die sind eben kleiner, sie wachsen nicht stark und sie sind nicht profitabel. Und da kann man voraussagen, dass in 5, 6 Jahren das Bild ein anderes sein wird und dass der Markt zunehmend von diesen 3, 4 Spielern dominiert sein wird.
Ja, aber kaum ist es in sagen wir jetzt, in 5,5 Jahren sind es ja, dass wir nur noch so 5, 6, 7 Pools haben.
Ja, Pools, also es gibt immer ja natürlich Nischenplayer, wenn ich mich spezialisiere auf Investmentfonds oder betriebliche Vorsorge oder vielleicht bestimmte Sachthemen oder ich bin Assigurateur, die werden wir natürlich noch haben im Markt, aber in der Breite der Abwicklung sehen Sie ja jetzt schon, dass 3 große den Markt eigentlich relativ weitestgehend abdecken und dann gibt es natürlich viele, viele kleine, die aber dann in der Breite ja immer weniger stattfinden.
Gut. Und wie wird denn dann in Zukunft, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, wie wird denn dann eigentlich der Versicherungsvertrieb laufen, so im Jahr 2031? Gibt es da große Unterschiede zu heute oder sagen Sie das auch genau gleich?
Ja, die erste Wahrnehmung ist ja, dass niemand wacht ja auf und sagt, oh, heute ist ein schöner Sonntag, ich brauche eine neue Haftpflichtversicherung. Das wird uns nicht passieren, sondern es ist immer noch ein Produkt, das sozusagen an den Kunden gebracht werden muss. Aber was natürlich schon passiert ist, dass die Arten, wie das passiert, raffinierter werden. Also wir haben ja gerade ein Unternehmen in Hamburg gekauft, die FMK, die sich sehr wohl immer überlegt, wie auch im Online-Marketing kann ich die richtige Kundenzielgruppe für das passende Produkt bringen. Das heißt also, ich habe jetzt nicht so Produkte im Regal und ich überlege mir, wie muss das jetzt weg, sondern im Gegenteil, ich überlege mir, welche Kundenzielgruppe ist eigentlich die geeignetste und was sind deren Bedarfe und die versuche ich dann entsprechend auch online zu erreichen. Und so glaube ich, dass immer mehr, und das sehen wir jetzt als Trend noch als heute, das Internet eine Rolle spielt, weil heute ist so jeder zweite Kunde zuerst im Netz und kommt dann zu einem Makler oder Berater und das wird sich weiter drehen als Rad. Das heißt also, das Internet wird immer präsenter, weil die Kunden ja dann sozusagen in den neuen Zielgruppen auch internetaffiner sind. So werden ja wahrscheinlich über 3/4 aller Kunden vorher schon mal im Netz vorinformiert sein und es geht immer mehr darum, die zu Haufen dann auch vorhandene Informationen dann entsprechend abzuschichten und dem Kunden die richtigen Informationen in der richtigen Reihenfolge so zu geben, dass er dann auch ein gutes Gefühl bekommt für die richtige Vorsorgelösung oder eben auch Risikovorsorgelösung. Und da wird auch die ganzen AI-Tools, also ChatGPT mal als Beispiel, dann auch immer mehr an Einfluss gewinnen, weil heute ist ja schon so, dass die jüngere Generation so unter 25 zuerst immer ChatGPT fragt und dann erstmal morgens mit der richtigen Sockenfarbe aus dem Haus geht. Und das wird natürlich sich auch verstärken. Aber da sehen wir es auch so, dass diese Tools auch Advertising zulassen werden. Das heißt, also es wird dann unter dem entsprechenden Prompting, also unter der Frage und dann der entsprechende Antwort von ChatGPT, wird dann auch eine Werbung sein, wo ich dann die beste Versicherung, die beste Hausratsversicherung, die beste Kreditkarte auch direkt angeboten bekomme, direkt unter meiner AI-Tool-Frage. Ja, das heißt also, am Ende wird sich vom Prozess her gar nicht viel ändern, beziehungsweise die Prozessart wird da sein, aber sie wird immer mehr ins Internet verlagert sein und online passieren und dann eben unterstützt durch diese AI-Tools auch immer mehr zu den KI-Anbietern gehen. Also wenn Sie dann fragen, wird Google uns alle ersetzen als Berater, Makler? Nein, es wird nicht so sein. Wenn, wird es ChatGPT sein, aber die werden es auch nicht sein, weil ich das natürlich als Makler oder Berater dann entsprechend einsetzen kann, damit meine Beratung besser wird.
Ah, aber dann höre ich schon raus, dass Sie auch sagen, es wird auch in 5, 6, 7 Jahren auch immer noch Berater geben. Also die werden nicht ersetzt von der KI.
Genau, also das sieht man ja heute, es wurde ja vor 10 Jahren oder weiß nicht, wenn Sie die Prognosen schauen, vor 5 Jahren, da wurde ja vorausgesagt, ja, die braucht, kann alles weg, ja, macht alles das Internet, ist aber nicht so. Ja, also mein alter Gründungsvater, der das J im Namen, der Dr. Klaus Jung, der 1958 angefangen hat, Fonds zu verkaufen in Deutschland, der hat immer gesagt, die Plattform allein verkauft nicht. Und das ist ja genauso im Internet alleine, nur weil ich eine Online-Strecke anbiete, dann verkauft die noch nicht. Und das sehen Sie jeden Abend bei Check24-Werbung vor dem Fußballspiel. Das ist einfach nötig, weil der Verkaufsanlass gesetzt werden muss. Und das ist meistens natürlich noch durch Menschen. Und viel wichtiger, wenn dann der Kunde sich auch für ein Produkt entschieden hat oder für ein Produktinteresse hat, dann braucht es immer noch Menschen, die dann das Vertrauen haben und dem Kunden entgegenbringen, dass dann dieses Produkt auch sozusagen in das Portfolio des Kunden wandert. Und es ist auch bei reinen Online-Strecken unsere Erfahrung, dass ein Kunde, der sich online eine Plattform aussucht und ein Produkt aussucht, auch der will eine Kaufbestätigung haben. Und mehr als die Hälfte der Kunde fragt dann im Callcenter nach oder seinen persönlichen Betreuer nach, in der Bank oder als Makler oder auch am Telefon, fragt danach, ob das, was er da eingegeben hat, richtig ist und ob das wirklich die richtige Lösung ist. Und deswegen habe ich ein gutes Vertrauen, dass die vielen 10.000 Makler und die vielen 100.000 Vermittler, die wird es auch in Zukunft noch geben, wenn auch in verringerter Zahl. Daran schuld ist aber nicht das Internet, sondern die Demografie, weil ja leider viele unserer Kollegen in den nächsten 10 Jahren aus dem Markt geht, nämlich über die Hälfte ist ja jetzt schon im nahe dem Pensionsalter und danach weit drüber hinaus. Also wird die Hälfte der Makler, Vermittler aus dem Markt weg sein. Und deswegen auch kann ich jetzt schon allen sagen, es macht Sinn, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen, weil so viel Markt kann der Einzelne dann gar nicht mehr beherrschen und betreuen, wenn er sich denn nicht den neuen Werkzeugen auch zuwendet.
Und wie wird denn dann das Kundenerlebnis? Wenn wir jetzt sagen, die Hälfte der Vermittler geht weg, die Kundenanzahl bleibt ja gleich.
Genau. Wächst sogar noch ein bisschen. Und insofern, in der Tat, wird es mehr Markt geben für weniger Vermittler. Und der Kunde wird zuerst, das macht er heute auch, entweder in seinen Freundeskreis gehen, nach Empfehlungen suchen oder ins Internet gehen und da nach Empfehlungen suchen. Und dann wird er schon mit Vorwissen zu uns kommen als Makler oder Berater. Und dann ist es für uns entscheidend, dass wir das entsprechend aufnehmen können und sagen, ja, wir sortieren sozusagen die Informationen, helfen ihnen auch mit eigener Information. Deutschland ist ein sehr gutes Vergleichsrechnerland, wo eigentlich die Transparenz im Markt gut vorhanden ist. Und dann eben durch einen ordentlichen Produktvergleich, nachdem man den individuellen Risikoappetit vom Kunden auch abgefragt hat, nämlich also die Kundenexploration ist umso wichtiger dann eben den Kunden zum richtigen Produkt bringt oder das richtige Produkt zum richtigen Kunden, je nachdem. Und das wird weiter wichtig sein und deswegen wird es auf jeden Fall Berater und Makler in Zukunft auch geben.
Aber werden die noch, also dieser typische auf der Couch zu Hause vorbeikommt oder wird alles eher via Online-Beratung sogar stattfinden? Glauben Sie, dass 2031 noch Leute nach Hause kommen und sich mit den Kunden besprechen?
Also vereinzelt wird es das noch geben für den Kunden, der das gerne hätte, aber unser Kundenerlebnis ist ja jetzt schon so, dass die meisten sagen, ich kann meinen Kaffee auch selber trinken und stehle mir nicht meine Zeit und schon gar nicht will ich irgendwen in mein geheiligtes Wohnzimmer lassen. Also viele Kunden finden es sehr angenehm, dass eine sinnvolle Beratung auch per Video oder per Telefon stattfindet und man trotzdem dieselbe Informationstiefe erhält. Und wir sind ja ein gutes Beispiel heute, Herr Petersen. Früher hätte man das live im Studio mit Kamera gemacht und jetzt machen wir es eben über einen Videocall online.
Genau, aber auch live und mit Kamera, noch nicht im Studio.
Genau.
Okay, wenn wir jetzt das Kundenerlebnis des Versicherungsabschlusses haben. Meine Versicherung kaufe ich ja nicht einfach aus Spaß, weil ich mir denke, heute Morgen wache ich auf, cool, ich will eine Haftpflicht haben, dann kann ich nämlich heute Abend meinen Freunden sagen, ich habe eine neue Haftpflicht. Sag, bekommt man selten Applaus für, meiner Erfahrung nach. Wie ist denn das Schadenserlebnis in 6 Jahren im Vergleich zu heute? Was verändert sich?
Also hoffentlich wird es besser, weil das ist ja noch der Teil unserer Branche, wo wir am wenigsten, finde ich, Fortschritte erzielt haben. Also wir haben Online-Tools aller Orten, aber bei der Schadensabwicklung ist es noch oft sehr herkömmlich, wenn man so will. Und da glaube ich, dass die KI sehr, sehr, sehr viel Einfluss nehmen kann. Wir wissen ja jetzt schon, es gibt ganz, ganz, ganz viele Schäden, die ist gar nicht wert, dass man sozusagen als einen Menschen draufschauen lässt. Und das wird, glaube ich, deutlich schneller gehen. Und was wir auf der Kundenschnittstelle sehen, dass wir jetzt schon, also mit einer JungDMS-App, Alles Meins, kann man jetzt schon alle Schadenereignisse, entsprechend die Fotos hochladen, die Krankenrechnungen hochladen. Da kann man jetzt schon sehr viel digitalisieren, automatisieren und zu einem schnelleren, zu einer schnelleren Regulierung auch kommen. Das wird sich deutlich, deutlich verbessern. Ja, also ich glaube, dass so wie es jetzt ist, dass man per Papier einen Antrag ausfüllt, den per Post an den Versicherer schickt, dann erstmal 2 Wochen nichts hört und irgendwann mal die Regulierung kommt oder nicht kommt oder mal eine Rückfrage kommt, das wird sich verbessern können. Und es wird natürlich mehr online gehen, mehr digital und auch mehr durch die Chatbots abgedeckt werden, die ja kommen, reden wir wahrscheinlich auf der Kundenschnittstelle noch auch auf dem Verkauf gleich drüber, weil da werden einfach einfache Tätigkeiten nicht mehr mit menschlicher Hand begleitet werden.
Genau, also wird denn KI oder Chatbots, also wir können jetzt Chatbots KI in Synonym mitnehmen, also wird denn genau KI einfach viel mehr machen, auch im Vertrieb, weil wenn wir gerade vorhin hatten, dass der Kunde schon noch beraten werden möchte von einem Menschen, was genau macht dann die KI?
Aber insbesondere die Kundenexploration, also die Abfrage der Daten, die ich ja brauche, um das Risikoprofil des Kunden zu ermitteln und auch zu ermitteln, was für Versicherung hat er denn schon, was nicht. Das kann natürlich die Online-Website übernehmen, aber kann natürlich der Chatbot irgendwann mal besser. Also wenn Sie jetzt Chatbots in deutscher Sprache mal nehmen, also ich höre in China funktioniert das angeblich schon ganz, ganz, ganz toll. In den USA weiß ich, da kann man dem schon zuhören. In Deutschland ist meine Chatbot-Erfahrung noch nicht so super rosig. Also wenn ich die Chatbots, die ich nutze, Lufthansa, etc., auch wenn es die Ergo, glaube ich, hat da in den ersten auch in der Versicherungsbranche. Es ist jetzt noch nicht so, wie ich mir das als Kundenerlebnis final vorstelle, aber da wird es riesige Fortschritte geben und da werden wir in 2, 3 Jahren schon sehr natürlich klingende Gesprächspartner am Telefon haben, sodass wir so die ersten Schritte der Beratung und der Informationsbeschaffung durchaus per Chatbot dann erleben werden. Dem Kunden wird es auch ganz recht sein, dass er weiß, auf der anderen Seite hat er jemanden, der seine Informationen gar nicht emotional beurteilt, sondern einfach nur Datensammelstelle ist. Und aber dann, wenn es darum geht, dem Kunden eine umfängliche Portfoliolösung im Investmentfonds oder auch im Risikobereich oder für die dann Altersvorsorge dann vorzuschlagen, dann glaube ich, dass der Kunde schon einen Menschen sprechen will. Ja, da könnten für kleinere Fragen, ja, nehme ich jetzt den Weltweitfonds oder den Europafonds oder nehme ich jetzt die Haftpflicht A oder die Haftpflicht B, da glaube ich, kann die KI das vielleicht auch lösen, aber wenn es mal ums Gesamtportfolio geht oder um größere Vermögensanlagen oder eben die Altersvorsorge, da wird immer der Kunde einen Mensch weiter auch gerne sprechen wollen.
Aber ja, wenn Sie von Chatbots sprechen, dann reden wir jetzt gerade von Voice-Chat, nicht von dem
Tipp. Ja, Voice-Chat und E-Mail-Chat eher ähnlich. Das funktioniert ja schon ganz gut, also auch jetzt, sodass ich jetzt, wenn ich mein Versicherungsportfolio Abfrage, kann man das einfach über Website machen, PSD2-Schnittstelle, das Konto auslesen. Das geht sozusagen sehr schön schon online. Aber Voice-Chat, wie gesagt, das braucht noch ein bisschen.
Aber wenn Sie sagen, gerade im Vergleich zu China und USA hängen wir noch ein bisschen hinterher. Wie ist denn, was ist denn da möglich oder was glauben Sie, wie wird es denn bei uns in 6 Jahren sein?
Also ich war im Frühjahr in China und da ist es so, dass also Ping An zum Beispiel die Bewerbungsgespräche für ihre Vermittler schon die ersten zwei Runden per Bot macht. Das heißt, also ich spreche da, wenn ich jetzt mich um einen Job als Versicherungsvermittler bewerbe, in dem ersten und im Zweitgespräch nicht mehr mit einem Menschen, sondern mit einem KI-Bot, der gleichzeitig meine Mimik abfragt und dann mir sagt, ist der Mensch, der da sitzt, ist der gesund, sagt er die Wahrheit, wie oft blinzelt der? Und daraus eine Beurteilung schon gibt. Und erst in der dritten Runde, wenn ich sozusagen schon die ersten 95% hinter mir habe, dann kommt ein Mensch und beurteilt mich. Ja, und das kann natürlich im Kundengespräch ähnlich sein, dass dann irgendwann mal, wenn wir das auch, also diese Large Language Models auch auf Deutsch so funktionieren, dass ich die Emotion ausreichend auch in einem Video übermitteln kann als Avatar, dass dann die ersten Vorgespräche per Chatbot oder Videobot dann auch entsprechend abgefertigt werden können. Ja, das werden wir irgendwann mal sehen. Ob es dann schon in 5 Jahren soweit ist, weiß ich nicht, aber der Weg ist schnell dahin. Ja.
Das finde ich ganz spannend, weil Ping An wird uns ja immer so als der große Global Player, die auch einfach jetzt hier überall hinkommen. Die machen aber alles mehr. Also meine Verbindung zu Ping An ist einfach, die machen alles digitalisiert, die machen alles mit WeChat. Und jetzt sagen sie, aber die suchen trotzdem. Also auch in China tut man noch Vermittler suchen offensichtlich, also Mensch-zu-Mensch-Beratung.
Ja, Ping An hat in der Spitze 1 Million Vermittler. Ja? Also
Okay.
großes Land, große Firma, große Vertriebsorganisation. Aber geht auch natürlich auch auf der Kundenschnittstelle. Also das heißt, die Chatbots werden kommen und sie werden viel besser sein. Und wir werden uns daran gewöhnen, dass wir oft, so wie wir uns an den Anrufbeantworter gewöhnt haben und an diesen komischen drücken Sie die 1 Vermittler, werden wir uns auch an die künstliche Stimme am Telefon gewöhnen. Ja.
Werden wir wissen, dass es eine künstliche Stimme ist, oder werden wir einfach das gar nicht mehr merken?
Ich glaube, die Anbieter werden es dann sagen müssen irgendwann mal. Aber weil, also ich höre von chinesischen Freunden, dass man es nicht mehr hört auf Chinesisch. Und wenn sie englische Bots anhören, dann merken sie es so lala. Ich finde, in Deutsch merkt man es sofort. Also ich merke es, glaube ich, sofort. Noch.
Okay, aber wenn Sie so gut auch weltweit sich so anschauen, wir sagen, unser Markt ist ein bisschen regulierter, ein bisschen zurück. Gibt es denn so Versicherungsprodukte, wo Sie sagen, die sind langsam, also die sehe ich in 6 Jahren auch definitiv bei uns, sind aktuell aber woanders schon am raussprießen, oder wird sich auch das Versicherungsprodukt gar nicht groß ändern?
Ja, unser Versicherungsprodukt ist ja meistens 100 Jahre alt mindestens. Ja, es hat irgendwann mal für bestimmte Risiken eine Community, also eine Gemeinschaft gebildet, die das zum Beispiel Feuerrisiko dann abgedeckt hat. Und so sind ja unsere Aufteilungen, was wo versichert ist, noch relativ zufällig. Also was fällt jetzt in Hausrat und was in Gebäude und was ist elementar? Und also diese Unterscheidungen sind eben historisch gewachsen. Und der Kunde hat aber ein anderes Sicherheitsgefühl. Der würde ja sagen, ich will jetzt eine Super-Duper-Versicherungsabsicherung haben, und zwar für alles. Oder ich will eine ganz Basic-Versicherungsabdeckung haben, weil den Rest kann ich selber zahlen und dafür einen günstigen Preis zahlen. Das heißt, diese Unterscheidung, was ist jetzt wo versichert, die macht der Kunde ja im Kopf erstmal nicht, sondern er lernt sich dann ein und sagt, ah, okay, das verstehe ich, das ist jetzt meine Feuerversicherung und das ist jetzt meine Hausratversicherung. Und das, glaube ich, wird sich aufweichen. Es wird immer mehr Angebote geben, die sagen, hier, das ist jetzt hier der Bronzestandard, komm zu mir und alle deine Risiken sind okay versichert, und dann gibt es eben den besseren Standard, sodass ich, ja, wir sagen immer Second Skin, dass es sich eher wie so eine zweite Schutzhaut um den Kunden legt, ohne dass er jetzt groß überlegen muss, ich muss jetzt Werke studieren, sondern ich kann mich dann auf den Anbieter verlassen, dass ich dann auch ordentlich versichert bin.
Und Sie haben vorhin schon gesagt, dass zum Thema früher oder vor 10 Jahren ungefähr, wo die ganzen Insurtechs oder die ganzen neuen Startups kamen, die hatten gute Ideen, waren dann zur falschen, waren zu früh da und hatten dann kein Geld und haben sich halt nicht durchhalten können. Was für Ideen hatten die denn, was gut war? Und was glauben Sie, was kommt dann wieder? Also gibt es irgendwie so eine zweite Welle von Insurtechs, oder wahrscheinlich mittlerweile dritte, vierte Welle von Insurtechs, die einfach Ideen von früher aufnehmen und jetzt umsetzen können? Gibt es da irgendwas, was
Ja,
Ihnen einfällt?
wir sind, also wir, die Dinosaurier, die vorher schon da waren, wenn man so will, die sind sozusagen die Insurtechs heute und in der Zukunft. Also wenn Sie dann die heutigen Plattformen nehmen, die werden viele dieser Ideen eben aufgreifen und langfristig und auch mit ordentlichem Kapitalausstattung so umsetzen, dass sie halt in 10, 15, 20 Jahren dann auch diese Ideen in den Markt auch beibehalten können. Und also wenn Sie mal die Visionen anschauen von den ersten Startups, VFox ist ein gutes Beispiel, die mit einer guten Vision angetreten sind, die gesagt haben, naja, am Ende wird jeder darauf reduziert, was er als Kern-USP, also als Kernwert entsprechend auch im Markt beiträgt. Heißt also zum Beispiel, dass der Versicherer also als Risikotragungsstelle ist, aber die ganzen Abwicklungsthemen von anderen übermittelt werden oder dann abgedeckt werden. Das wird sicher so sein, ja. Und diese Vision, die sehen wir Schritt für Schritt, ist es auch so, dass Assurateure, also Deutsch MGAs, dass die immer mehr Tätigkeiten von Versicherungsunternehmen abnehmen oder auch wir auf der Kundenschnittstelle dann eben die entsprechenden Daten bereitstellen als Pooler. Dass immer mehr sozusagen von diesen Versicherungsprozessen dann auch zu externen wandern, also all die Dinge, die ein Versicherer nicht notwendig selber machen muss. Ja, Schadenentwicklung haben Sie angesprochen, das kann auch extern wandern. Und der Versicherer dann reduziert ist auf seine Kerntätigkeit, nämlich die Risikotragung und die Regulatorik und der Rest auch durch Drittstellen auch abgedeckt werden kann und ist besser und billiger und das mehr online und mehr technisiert, weil eben die alten Systeme, die die Versicherer oftmals bei sich haben, also im Schnitt, glaube ich, sind die Versicherungssysteme so 30 Jahre alt, vielleicht 25 inzwischen, aber mit einer sehr geringen Alter, also Verjüngungsrate, dass die eben dann auf die Risikotragung reduziert sein könnten und andere dann die anderen Tätigkeiten übernehmen können. Und diese Themen werden sich in den nächsten 10 Jahren sicher auch durchsetzen, aber eben für VFox 15 Jahre zu spät zum Beispiel.
Sie haben gerade die Systeme von den Versicherern angesprochen. Sie haben auch vorher schon gesagt, heute, also hoffentlich wird die Schadenabwicklung schneller sein als heute, wo man noch Sachen mit Papier und so weiter machen muss und wird dann einfach super schnell gehen in Zukunft, wenn es idealerweise. Und jetzt frage ich mich aber, sind denn die Systeme von Versicherern in 5, 6 Jahren, also wir reden von 20 Jahren, 30, ist nicht mehr so lange hin, sind die Systeme dann fähig, so schnell zu Schaden zu regulieren von Versicherern?
Ja, das Kernsystem des Versicherers ist ja sozusagen beschränkt, weil es eben alt ist und schwierig zu verändern. Also Sie hören immer diese Anekdoten, dass teilweise noch Programmierer gesucht werden, die die Sprache von damals noch können. Man kann eben dann Online-Tools so da dran flanschen, sage ich mal, untechnisch, also Schnittstellen zu Online-Systemen schaffen, die dann eben voll online und cloud-based diese Themen einfach ab Also im Vorhinein abwickeln können und dann in das Kernsystem übertragen und umgekehrt. Also das heißt, da arbeiten praktisch alle Versicherer dran. Weil das Versicherungskernsystem auszutauschen, wissen Sie auch, das dauert 6 bis 8 Jahre und so lange, dass es schwierig ist, das mit einem 5-Jahres-Vorstandsvertrag bei einer Versicherung auch anzufangen. Aber deswegen glaube ich, dass die Lösung eher ist, dass viele auf ihren alten Systemen bleiben werden, also da wenig Veränderung passiert, aber dann eben durch Online-Tools on top, und die können eben intern und extern sein, dann eben die Veränderung dann auch für den Markt bereitgestellt wird.
Aber wenn wir sagen, Versicherer werden einfach in Zukunft vermutlich einfach auf ihre Kernkompetenz, und zwar Risikoabsicherung, reduziert und das andere machen so andere Marktteilnehmer. Ist das nicht so ein Punkt, wo man sagt, okay, das ist dann der Punkt, wo Amazon als perfekter Anschnittpunkt kommen wird und sagen könnte, wir sind zwar nicht selbst Versicherung, aber wir verkaufen euch alle Versicherungen, weil ihr bei uns alle Produkte kauft. Wir wissen genau, was du alles gekauft hast, Marco, und deswegen brauchst du die Versicherung. Ist das so ein realistisches Szenario oder ist es auch so eine Dystopie, die einfach früher mal erklärt wurde und es doch nicht mehr kommt?
Also die erste Frage ist ja, werden jetzt die Amazon selber Bank oder Versicherung? Da glaube ich mit Sicherheit nicht. Da wären sie ja, also das wäre nicht sinnvoll und wirtschaftlich für die eher schlecht. Aber natürlich sind sie Kundenschnittstelle. Und auch jetzt kriegt man ja produktakzessorische Versicherungen sehr gut. Also die Handyversicherung beim Handy, das ich bei Amazon kaufe, das ist ja schon gang und gäbe. Würden sie jetzt anfangen, sozusagen Standalone-Versicherungsladen aufzumachen? Würde ich sagen, noch nicht. Warum ist das so? Weil eben andere Dritte im Markt ihnen genug zahlen für ihren Kundenzugang auf anderen Wege. Also wenn ich zum Beispiel Google anschaue, dann verdienen die so viel mit ihren Google Ads noch, die ihnen Teilnehmer der Branche jetzt schon übermitteln, dass sie es gar nicht selber machen müssen und mehr verdienen, wenn sie sozusagen rein ihren Werbeplatz, also ihr Advertising Space, dann entsprechend weitergeben an Marktteilnehmer. Und das werden die aber abwägen. Aber ich glaube, dass die eingesessenen Marktteilnehmer weiter so viel zahlen werden für Werbeplatz, dass es sich nicht lohnt für die Amazons und Googles selber da das Produkt selber oder also selber die Vermittlungstätigkeit im unter eigenen Namen machen zu müssen.
Aber wir gehen schon davon aus, dass Kunden in Zukunft einfache Produkte selbst abschließen und komplizierte dafür sich einen Berater suchen. Oder will man dann alles zu einem Berater bringen?
Ja, der gute Punkt in Ihrer Frage ist, aus unserer Sicht sollte der Berater besser werden online und genauso gut aufgestellt sein wie Amazon oder Check24. Und das ist ja eines der Reasons to Exist, also der Gründe, warum es eine JTC gibt, weil wir in dem B2B2C-Modell, also unsere Makler und Vermittler ja neudeutsch enablen, also in die Lage versetzen, genauso gut eine Online-Plattform in den Markt zu stellen wie eine Check24. Dass der Kunde, auch wenn er bei Makler Müller ist, die volle Online-Welt genießen kann mit einer vollen Produktauswahl und Vergleichsrechnern über alle Produktsparten und auch Produkte und dadurch sozusagen der Einzelne nach außen hin wie eine Online-Plattform agiert und auch in der Kundenwahrnehmung so, ja, so wahrgenommen wird. Ja, und das ist ein Riesenvorteil, die heute ja Makler haben, dass sie eben sich aus so einer ja, Bausteinkiste bedienen können und technisch eben zu den ganz großen Marktführern aufschließen können. Und deswegen glaube ich, diese Unterscheidung wird es für den Kunden sehr schwierig sein. Bin ich jetzt bei einem, ist der Max Müller ein Einzelmakler oder ein Maklerkonzern? Die Unterscheidung wird verwischen.
Ja gut, die ist ja heute schon, ja, ich kenne Leute, die mal bei ihrem Allianzmakler sind. Also ich glaube, sie wissen heute schon nicht genau, wo sie eigentlich sind, sondern sie wissen einfach, ich bin irgendwo versichert bei meinem Versicherung Heinz.
Ja, genau. Es gibt
Ne?
einen, also ich will es mal gerne positiv sagen, es gibt einen ja, Point of Trust, also meinen Kümmerer, der Vertrauensmann ist, positiv gesehen, der eben mein Versicherungsportfolio managt und der ist eben entweder ja, ein gebundener Versicherungsvermittler oder eben sein Makler. Und der hat ja alle Chancen, den Kunden vollumfänglich zu beraten, weil die Technik das ihm heute erlaubt, diesen 360-Grad-Blick auf den Kunden zu bekommen, auch wenn er Ausschließlichkeitsvermittler ist, auch wenn er Bankberater ist oder wenn er Makler ist. Und viele Makler nutzen es heute nicht, weiß ich nicht warum, weil das ist ein Riesenvorsprung, den die Maklertätigkeit eben noch hat. Da ist es sehr unproblematisch, eben sämtliche Daten des Kunden zu haben und auch für sämtliche Produkte dann der Vermittler zu sein. Also das wird aber auch in allen anderen Vertriebswegen zur Verfügung stehen, sodass der Kunde dann überall alle Produkte bekommen kann. Ähnlich wie im Fonds, bei der Fonds, im Fondsbereich ja bei den Banken. Ich kann als Kunde, also als Sparkasse, nicht mehr Erfolg haben im Markt, wenn ich nur Deka-Fonds habe. Das ist klar für den Kunden, dass er in der Sparkasse sämtliche Fondsprodukte bekommt und es wird genauso selbstverständlich sein, dass ich auch sämtliche Versicherungsprodukte zumindest angezeigt bekomme oder dann auch da auch kaufen kann, wenn ich denn bestimmte Produkte da kaufen will.
Wenn Sie gerade sagen, viele Makler nutzen das heute nicht und Sie verstehen nicht warum, ist das eine Alterssache? Weil wir auch sagen, der Maklermarkt ist ja auch demografisch gesehen älter. Also, oder ist das einfach eine Einstellungssache, also von den Leuten? Was glauben Sie?
Genau, ich meine, ich bin jetzt leider auch schon über 50, ja, und Sie sehen, die Haare werden hier weniger. Also das, ja, aber ich bin der Meinung, alles, was digital geht und jede Erleichterung würde ich gerne für mein Geschäft in Anspruch nehmen und das wird dann auch digital. Und diese Einstellung in der Tat haben halt viele über Mitte 50 nicht. Die sagen, ich habe das jetzt die letzten 30 Jahre mit Papier gemacht, die letzten 5 Jahre mache ich es auch im Papier. Aber wir sehen ganz klar, unter 50 ist eine Riesenbereitschaft da, den Makleralltag viel leichter zu machen, mich zu entlasten von den vielen Backoffice-Tätigkeiten, weil ich mich konzentrieren will auf die Kundenschnittstellen, auf meine Kunden, weil da ist im Ende der Wert generiert und da verdiene ich dann auch mein Geld.
Und welche Rolle spielt dabei KI? Also quasi habe ich den KI-Copiloten als Makler oder Vermittler, das folgt mir egal, nebenbei, der mich auch berät, quasi.
Ja, also KI funktioniert ja jetzt schon gut, dass man im Beratungsalltag schon mal, ja, wenn ich jetzt suche für den Kunden, ich kann Produkt suchen, jetzt schon mit KI-Unterstützung. Ich kann, wenn ein Kunde ein Problem hat, erstmal eine KI-Abfrage. Also nehmen wir mal an, Ihr Kunde ruft Sie an und sagt, oh, Mensch, Herr Peterson, mein Sohn will mit meinem Auto nach Frankreich fahren und dann Schrank einladen, wieder zurückfahren. Ist das versichert? Ja, dann normalerweise als Makler rufen Sie bei Ihrer Versicherungsgesellschaft an, erklären es da einer Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter lang und breit und dann irgendwann am nächsten Tag kriegen Sie eine Antwort. Heute ist das KI unterstützt. Wir haben mit unserer Morgen-Morgen-Datenbank alle Tarife der letzten 20 Jahre in der Datenbank. Ich muss nur den entsprechenden Tarifbezeichnung eingeben und dann macht die KI mir das in 3 Sekunden und sagt, ja, alle Mitglieder der Familie, die in meinem Haushalt wohnen, sind mitversichert und alle, die im europäischen Ausland fahren, die sind auch versichert und auch Beladen, Entladenschäden sind auch mitversichert. Das habe ich in 3 Sekunden in der KI schon abgefragt und das wird meinen Alltag deutlich, deutlich erleichtern und mir Zeit geben im Makleralltag, mich um die wirklichen Kundenbedürfnisse, die mich brauchen, dann auch zu kümmern.
Ich frage mich nämlich gerade, ändert sich dann auch, wir waren jetzt gerade schon vom Mindset, dieses neudeutsche Wort, von der Einstellung der Marke, und ich denke gerade von den Fähigkeiten, weil Produktwissen braucht man offensichtlich nicht mehr. Aber früher war es okay, du konntest, hast im Kopf gehabt, was überall drin ist, du kannst Leute beraten, kann ich jetzt mit der KI. Heißt das auch vom Mindset her, von der Art, was Makler in Zukunft mitbringen müssen, ist doch was anders? Also gibt es einen anderen Schlagmakler für die Zukunft?
Also ich möchte da ein bisschen zum Teil widersprechen. Also es ist schon noch ein komplexes Produktportfolio. Also das heißt, ich brauche schon eine ordentliche Ausbildung, um den Kunden ordentlich zu beraten. Also reicht ja nicht nachzuplappern, was die KI da von sich gibt, weil die halluziniert ja oft. Und wenn sie jetzt praktische Fragen haben, was ist die beste Versicherung für mich, dann wird die KI also zumindest noch keine Antwort darauf kennen, weil sie schon mich gar nicht gut genug kennt. Mag sich ändern, aber Stand heute ist es so, ich brauche eine ordentliche, fundierte Ausbildung als Versicherungskaufmann oder mindestens Versicherungsfachmann, damit ich das alles einordnen kann und die vielen Informationen, die Flut eben entsprechend für den Kunden auch ordnen kann. Ja, aber in der Tat, es wird eine andere Art Makler sein. Das heißt, weil ich habe ja den Unterstützer immer bei mir, also das allwissende Buch sozusagen. Ich kann da immer nachschlagen und mit ein paar Klicks die Kunden antworten, also die Antworten auf die Kundenfragen auch immer sofort finden. Das heißt, ich muss nicht so viel auf der Speicherplatte haben, sondern ich muss nur wissen, wo es dann findbar ist und dann kann ich das entsprechend abrufen und dem Kunden geben. Aber das wird den Typus des Vermittlers nicht deutlich verändern.
Ah, okay.
Also wird immer noch der zuverlässige, vertrauenswürdige Kümmerer gefragt sein, der sich eben in die Kundenbelange eindenken kann und dann aus Kundensicht die richtige Lösung findet. Den, glaube ich, wird es auch in der Zukunft ganz, ganz lange geben. Aber den einfältigen Einproduktverkäufer, der nur sagt, ich konnte mir jetzt mal merken, was die und die Unfallversicherung für 3 Parameter hat und die versuche ich jetzt an den Markt zu bringen, den werden wir im Markt, finde ich, auch hoffentlich nicht mehr sehen.
Okay. Wir sind fast schon am Ende. Ich habe noch, Sie sagen ja, Sie haben schon vor 22 Jahren haben Sie die JTC gegründet. Und damals war das Internet zwar auch schon da, Fax war aber omnipräsent, würde ich mal sagen. Was glauben Sie, fragt meine Gäste am Ende, wie viele Faxe werden realistisch gesehen am 3. Februar 2030 noch in der Branche verschickt werden?
Ich glaube in Wirklichkeit nicht mehr viele. Jetzt ist die Endzeit des Faxes gekommen. Ich schmunzle immer, wie viele noch eine Faxnummer auf ihrer dann Papiervisitenkarte haben. In 5 Jahren braucht es kein Mensch mehr.
Wir brauchen nicht, aber es kann sein, Regulatorik oder irgendwelche alten Systeme das noch irgendwie nutzt. Nicht. Sie sind also sagen null.
Das Fax haben wir, es gibt es auch schon lange genug, damit wir es jetzt dann endlich aus den Büros bringen können. Also ich faxe nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mein letztes Fax geschickt habe.
Ich auch nicht.
Also PDF-Anhang ans E-Mail ist was anderes. Ja? Ist jetzt auch nicht die super Technologie, aber das, glaube ich, passiert noch sehr oft. Ja.
Okay. Und die letzte Sache ist, was möchten Sie Ihrem Zukunfts-Ich sagen, wenn das in 2030 Tagen, also am Dienstag, 10. Juni 2031, sich nochmal anhört, was Sie heute so erzählt haben?
Dann wird da hoffentlich vieles davon richtig sein. Ich glaube, wir sind ja sehr innovationsfreudig bei JTC und sind auch die Ersten, die jetzt die KI-Tools für die Makler eingesetzt haben und auch auf der Kundenschnittstelle KI einsetzen. Also ich glaube schon, dass wir dann haben wir entwickelte Bots und wir werden sehr viel der Kundenkontaktstrecken per Bots erstmal abdecken. Aber wie gesagt, es wird der Beruf des Maklers, den wir jetzt genauso geben wie den des Beraters oder dann auch Mehrfachagenten, oder gebundenen Agenten. Das heißt, so viel Veränderung wird die Technik nicht bringen, nur dass sie eben an der Kundenschnittstelle und dann auch in der Abwicklung jeder nutzen wird. Schon, weil wie gesagt, so viel Markt übrig ist und so viele Kunden da sind, dass es sich lohnt, diese zu beraten. Und das will ich so effizient wie möglich machen. Und das geht dann eben nur digital.
Ein sehr schönes Schlusswort für uns alle. Es wird einfach genügend Markt für jeden da sein, wenn man digital aktiv ist.
Das ist so. Danke sehr, Herr Pickerson.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Weitere Interviews, die Podcast-Trilogie Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus und sämtliche dazugehörigen Inhalte finden Sie unter www.versicherungsbote.de/2030. Und zum Schluss noch der Hinweis, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Versicherungsfunk auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und uns gut bewerten würden. Vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig.